Guten Tag da draußen an euren Geräten, wo ihr auch immer hört.
Es regnet. Sommer ist vorbei.
Danke, dass du in meine Ansage reingeklatscht
Sonst
bist.
Sonst willst du immer, dass ich was sage.
Ja, aber nicht direkt, fertig. Während ich spreche. Ich habe jetzt. Dann mach du das. Dann begrüßt du die Leute. Es regnet.
Ihr merkt das gerade, Hauke und ich sind beide gerade so ein bisschen angezündet, glaube ich.
Angezündet?
Angezündet.
Wie kommst du auf angezündet?
Ja, wir sind beide so...
Weil du eine Zigarette rauchst, oder
nein,
was?
Nein, wir sind beide so on fire.
Ja, auf jeden Fall wollen wir das machen, weil du mich nämlich beim letzten Mal versetzt hast, als wir uns treffen wollten mit unserem Gast. Und mit unserem Gast, hier habe alleine sitzen müssen.
Ja.
Und du dann so, oh, ich muss noch 20.000 Sachen machen. Und bis 18 Uhr muss das und das und das raus. Es tut mir voll leid. Kannst du vorbeikommen? Nee, morgen muss ich noch zu meiner Oma.
Ja, das hat er verkackt.
Das hat er verkackt. Auf jeden Fall einen wunderschönen guten Tag, Leute da draußen. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es tut mir leid, die letzten 2-3 Folgen war ich ein bisschen down. Ich weiß gar nicht wieso. Liegt wahrscheinlich, dass wir eigentlich da nicht dazu kommen, mit unseren Gästen was zu trinken, sondern wir immer im Kater des vorigen Tages liegen. Du bist heute auch wieder im Kater, oder?
Eher im Fresskater tatsächlich. Also eine Mischung aus schon ein bisschen Kater vom Trinken, aber eher Fresskater. Meine Oma hat gestern ihren Geburtstag gefeiert. Dann sind wir ins Emsland, in die Heimat gefahren. Und wenn sich die Hültmanns und die Schröders treffen, also meine Familie, dann wird immer hart aufgetischt. Also Grillen heißt dann halt auch so 180 Kilo Fleisch und 4 Salate, davon jeweils 2 und Baguettes und Soßen. Und dann wird um 18 Uhr angefangen und dann geht der Grillen so bis 23 Uhr. Da wird halt viel gegessen und dabei getrunken.
Hast du schon mal überlegt, Vegetarier zu sein, zu werden?
Auf gar keinen Fall, hab ich noch nie überlegt. Also wirklich nicht, kein Stück.
Ich bezeichne mich ja so seit etwas längerer Zeit, naja, nicht ganz Vegetarier, aber jemand, der versucht, so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Und eine der Sachen, die ich erzählen wollte, wo ich mich als absolut dumm bezeichne, dass ich das nicht wusste, als ehemaliger oder als Sohn eines landwirtschaftlichen Betriebes, ist, dass Käse ja überhaupt gar nicht vegetarisch ist.
Nee.
Ja, warum sagt mir das denn keiner? Ja,
das setzt mal als bekannt voraus.
Weißt du wieso?
Naja, es ist doch Milch, es kommt aus der Kuh.
Naja, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass man da Fleisch reinwirft.
Ja, gut, aber die meisten, aber sind Vegetarier nicht auch so, dass sie nichts von Tieren essen wollen?
Das also, sind Veganer.
Ne? Nee, aber auch, ich kenne auch Vegetarier, die sagen, die essen keinen Käse. Genau
deswegen. Weißt du wieso?
Nee.
Wegen dem Lab.
Ach genau, das Lab. Der Lab, das Lab? Egal, Lab.
Lab. Stimmt. Weißt du, was Lab ist?
Nee.
Habe ich mir nochmal rausgeguckt. Also, Lab ist der Magen eines kleinen Kalbes, das herausgeschnitten wird. Dann wird das so in so kleine Schnitzel portioniert. Und dann kommt das zum Käser. Und der Käser nimmt das, die kleinen Labschnitzel aus dem Magen und drückt die gelbe Labflüssigkeit sozusagen in die erwärmte Milch, damit die gerinnt. Das macht mich total traurig, weil ich immer gedacht habe, naja, aber Käse habe ich halt irgendwie noch.
Yeah.
Und zwar lag es daran, dass wir so ein bisschen Parmesan und sowas gegessen. Der schmeckt ja auch so gut, der Parmesan. Und dann war es, dass mal ich und meine Lebensgefährtin gesagt haben, komm, während du abwäschst, lese ich dir vor, wo dieser Parmesan halt herkommt. Und da bin ich erst drauf gestoßen, dass halt Lab von Tieren kommt. Zum großen Teil. Es gibt halt so mikrobiellen Lab, der halt aus Pflanzen gewonnen wird, aber zum großen Teil wird Kälberlab halt irgendwie immer noch genutzt und Schafslab, also wie heißt nochmal die kleine, Lammlab. Wie heißt nochmal die kleine Kuh vom Schaf? Und dann waren wir beide sehr traurig, weil wir gedacht haben, das Fleisch können wir irgendwie so raushauen und naja, es ist ja auch wurscht. Das muss aber auch nicht drauf geschrieben werden, weil es ein Hilfsmittel ist. Und seitdem habe ich einen ganz komischen Bezug auf Käse, weil jeglicher Hartkäse halt mit Lab gemacht wird.
Mhm.
Das macht mich traurig. Also kein Parmesan mehr, kein Gouda mehr, gar nichts mehr. Am Arsch. Eine der Sachen, die ich herausgefunden habe, jetzt endlich kurz vor 40.
Aber wenigstens hast du es rausgefunden.
Naja, natürlich. Also. Man muss sich halt interessieren. Und ich wollte noch eine Sache sagen, bevor wir zu unserem Gast kommen. Das muss ich jetzt nochmal ganz dringend sagen, weil es für mich total wichtig ist. Ich habe am 28.05. in unserem Podcast einen kurzen Witz gemacht.
Ja.
Und zwar habe ich, glaube ich, gesagt, dann klauen dir ein paar findige Rumänen den T2 vor der Tür.
Ich wusste, dass das kommt.
Das kotzt mich so an. Es hat mir ein Hörer geschrieben, im Bezug auf Alltagsrassismus. Er hat es gar nicht böse gemeint, aber erst dann habe ich auch geschnallt, ach scheiße, jetzt fängt es halt auch da an. Weiß Gott, bin ich kein Faschist und weiß Gott, bin ich jemand, der halt auch gerne wie halt gestern zur Silent-Demo geht. Und da fängt halt dieser scheiß Alltagsfaschismus schon an und das tut mir wahnsinnig leid. Bei solchen blöden Witzen, bei solchen komischen Schubladendenken, in dem man sagt, ja, alles klar, das sind ein paar Polen, die klauen die Fahrräder, das sind Rumänen, die klauen Clowny T2 und da sind ein paar Russen, die verticken irgendwie Koks in der Disco.
Ja, ja.
Während die People of Color draußen im Park stehen und
Gras verkaufen.
Das ist total bescheuert. Aber ich glaube, da fängt es halt irgendwie an, sich das halt mal wieder bewusst zu werden, dass man neue Wege gehen muss, damit das dieser Alltagsrassismus aus den Köpfen ist. Das macht mich total wahnsinnig. Mhm. Deshalb musste ich das jetzt nochmal sagen. Also für alle, die komisch geguckt haben und so gedacht haben. Ich meine, wir sind jetzt auch keine, oder ich fühle mich jetzt nicht als den Satiriker schlechthin.
Ja, ja, ja.
Weil wenn man zum Beispiel Jan Böhmermann sieht, der macht ständig Witze über seine bulgarischen Leute, die er halt oben bei sich stehen hat. Aber er ist halt eine Kunstfigur und wir sind jetzt momentan ja hier nicht als Kunstfiguren. Ja, ja. Und jeder, der vielleicht neu hineinschaltet, ja, das muss ich jetzt nochmal kurz sagen.
Das finde ich aber schön.
Ja, ich wollte das nochmal sagen.
Ja, das finde ich schön.
Und deshalb gibt es auch gleich, passend zu dem Thema von Face No More, auf unsere Playlist I Started a Joke. Mein Gott, es ist Sonntag. Schön, dass ihr alle da seid.
Wahnsinn.
Ich bin schon wieder voll aufgeladen. Merkst du gerade, oder?
Ich merke es, ja.
Aber da lasse ich dir auf jeden Fall mehr Zeit für den Gast. Weil ich hatte schon Zeit mit ihm.
Naja.
Weißt du, was wir nämlich gemacht haben? Nee. Und es wird nämlich auch etwas Besonderes in diesem Podcast. Wir waren letzte Woche da. Du hast uns aus Gründen versetzt.
Aber trotzdem versetzt, ja.
Aber trotzdem versetzt. Und wir sind auf die Idee gekommen, da unser Gast halt auch Musiker ist, dass wir in unserem Podcast ein kleines Konzert geben.
Mhm.
Und wir haben zwei Songs aufgenommen.
Ach Quatsch.
Also er alleine hatte.
Ja,
zwei Songs, er ist auch Solo-Künstler.
Nicht wahr?
Nicht nur. Und während der Pausen könnt ihr da draußen an den Geräten hören, was wir uns da kredenzt haben. Also quasi gesehen ein Konzert im Podcast.
Ja, voll gut.
Und dann haben wir hier noch gesessen mit Max Reckleben, der ja gerade sein neues Bier hier rausbringt. Dann mussten wir noch so ein warmes Düsen trinken. So heißt das Bier. Zusammen mit Disaster und haben über das Leben gesprochen. Meine Damen und Herren, Daniel Höthmann stellt jetzt unseren wundervollen Gast vor.
Ich kenne unseren Gast schon so lange, wie ich in Hamburg wohne. Das bedeutet fast 9 Jahre. Er ist einer der wenigen Menschen, den ich tatsächlich 100% vertraue, egal was er sagt und was er macht, wo ich auch wirklich nur Liebe für ihn finde. Meine Damen und Herren, der wunderbare und großartige Antoine Laval ist heute bei uns. Hallo Antoine.
Hallo Daniel, hallo Hauke, vielen Dank für die Einladung.
Allein diese Stimme macht mich schon fertig. Allein die Stimme macht mich schon fertig. Weißt du, wie ich Antoine kennengelernt habe?
Nee.
Ich habe meine Ausbildung bei OH Musik gemacht. Zum Veranstaltungskaufmann. Und dort hat Antoine auch seine Ausbildung gemacht und war ein Lehrjahr über mir. So, und dann bin ich irgendwann in dieses Büro gekommen, da waren wir noch Hammerbrocker Straße, ne? Im Klubsen war das, ne?
Mhm.
Ja, im Klubsen.
Überm Klubsen, genau.
Ja. Und da saß dieser kleine Stöpsel da im Büro und hat sich über irgendwas aufgeregt. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber Antoine regt sich auch immer gerne auf. Das kann er auch sehr gut. Und ich habe noch gedacht, was ist das für ein cooler Typ? Der regt sich ja genauso gut, also ne, genauso auf wie ich. Der kann ja nur gut sein. Und bei mir war es lieber auf den ersten Blick. Muss ich einfach sagen. Antoine, also er war auch einer der ersten Leute, die ich in Hamburg so kennengelernt habe, tatsächlich auch.
Ich fühle mich geehrt, Daniel.
So, auf jeden Fall.
Ja. Und dabei bringst du ja eine Menge Netzwerk mit, ne?
Mega. Also mehr Netzwerk geht gar nicht, wie ich mitbringen kann. Netzwerkschlüssel. Was ich für ein Netzwerk habe. Ich bin immer noch völlig voller Fleisch. Das ist der Fleischkater, der mir den Schalk in den Nacken treibt.
Wenn du ihm jetzt das fragen würdest, dann könnte er auch irgendwas sagen.
Du kannst ihn auch mal was fragen.
Nö, ich gucke mir das Ganze ja an.
Ach,
ich habe jetzt
an.
wo du halt die Zeit gehabt hast, dich vorzubereiten auf das Interview, habe ich halt einfach nichts gemacht, außer ich habe ein gutes Konzert vorbereitet.
Man muss natürlich sagen, ich habe mich natürlich überhaupt nicht vorbereitet. Weißt du, warum ich mich nicht vorbereitet habe?
Weil du das nie machst?
Genau, weil ich das nie mache, weil ich das nämlich nicht geil finde. Ich mag dieses Vorbereiten. Ich fand ich in der Schule schon scheiße, sich auf Sachen vorbereiten. Fand ich nie gut. Und da ich Antoine schon so lange kenne, ist das auch eigentlich vollkommen egal. Weil Antoine kann uns einfach mal erzählen, wie er überhaupt zu OH-Musik gekommen ist und wie er auf die Idee gekommen ist, die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann zu machen. Das würde mich persönlich nämlich mal interessieren.
Ja, bei mir ist das wahrscheinlich so wie bei ganz vielen anderen auch gewesen. Eigene Band irgendwie gehabt, Erfahrung gemacht und als einer der dann irgendwie organisatorisch sich das irgendwie Ganze so ein bisschen angeeignet hat und sich dann irgendwie den Hut aufgesetzt hat. Und aus so einer Praxis heraus, während des Abis und Endschulzeit dann irgendwie gemerkt, es macht irgendwie Spaß und während des CVs dann auch irgendwie weitergemacht und dann gemerkt, sowas gibt sowas eigentlich auch beruflich und dann irgendwie tatsächlich sich mal mit der Materie auseinandergesetzt und habe dann bei einem Konzert in Hamburg in der Ponybar den Produzenten Gregor Hennig kennengelernt, der mir erzählt hat, ey, wenn du sowas mal beruflich machen willst, kann ich dich an jemanden vermitteln. Mhm. Und das war damals Jan Günther, der die Agentur Cantona Entertainment hat. Und dort habe ich dann sozusagen mein erstes Praktikum gemacht in der Booking-Agentur. Mhm. Später bin ich dann, ein halbes Jahr später, bin ich dann zum Originalton e.V. gegangen. Da war das dann ein bisschen mit unter der, mehr Konzerte, Astra-Stube, ja. Ponybar, Kulturs 73 hieß das früher auch noch. Und aus diesem Verein hat sich dann eben später dann die OH Music gegründet, an der wir uns dann, in der ich dann eine Ausbildung gemacht habe und ein Jahr später dich kennengelernt habe. Also eigentlich ist es so wie bei vielen anderen, irgendwie aus einem Hobby, einer Leidenschaft heraus irgendwie dann, erstmal ein Praktikum, wie bei, glaube ich, ganz vielen und dann Ausbildung angefangen. Das war irgendwie eine super Zeit und ich mochte das sehr bei OH und ich fand das irgendwie eine sehr lehrreiche Zeit, weil man irgendwie ganz viel probieren konnte. Also man konnte eigene Sachen reinbringen. Ne? Wir haben ja irgendwie auch mal über ein Festival nachgedacht, im Clubs, man hatte verschiedene Venue-Größen. Clubs war ja recht groß, hatte ja sogar zwei Hallen, falls du dich noch erinnerst. Ja. Wir hatten halt.
Kurze Frage. Ja. Was denn das Clubsen?
Das Clubsen war ein Club, eine Konzertlocation in Hammerbrook.
Ja, das hieß auch, das war ganz interessant, das Konzept, das hieß auch, korrigiere mich, falls ich falsch bin, Festplatz Nord.
Genau.
Und das war eine Location, die sozusagen einmal Club war, das war ganz interessant, das war die eine Straßenseite und auf der anderen Straßenseite war der Eingang des Festplatz Nords. Das heißt, es war quasi doppelt belegt und über dieser Halle, in Anführungsstrichen, waren die Büros.
Ja.
Waren die Büros, wenn ich das richtig erinnere, Pferdestall und eben OH.
Und diese Zeitschrift. Da war auch eine Zeitschrift
richtig,
drin.
Stadtlicht?
Stadtlicht? Oder
kann das sein?
Also Stadtblick? Da war noch was. Da war noch mehr drin.
Genau. Oh Gott, hilf mir mal. Ich komme gleich drauf. Die Piste.
Genau, die Piste war da. Ja, reinreden.
Die Piste war noch oben. Es war so ein paar Medienbüros waren da oben. Auch ein Fotograf und so. Mhm. Und und dieser Clubsen hatte, glaube ich, zwei Hallen. Einmal, glaube ich, so 300, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und das andere war groß, waren so 800. Und da waren dann so Konzerte von Flo Mega. Wir hatten auch mal diese Crystal Fighters, waren zum Beispiel das erste Crystal Fighters Konzert waren da.
Das war auch
In Hamburg, glaube ich. Also da waren schon so ein paar Sachen.
Ja. Und das Rambazamba-Festival.
Stimmt.
Was das Freundlich und Kompetent immer gemacht hat. Also die Leute vom Freundlich und Kompetent hatten Festival, dieses Rambazamba-Festival.
Ja.
Und da haben halt, das war so eine Mischung aus Indie, Hip-Hop, Jazz würde ich, Jazz nicht, aber schon urban, also schon ein urbanes Line-Up so. Und ich weiß gar nicht, wie viele, 6 oder 7 haben die, glaube ich, davon gemacht?
Mindestens. Sind ja, nach dem Clubsen sind die ja dann noch ins Knus gegangen, haben noch eine Verabschiedungsgeschichte gemacht.
Stimmt.
Ich glaube, das gibt's schon recht lange.
Ja.
Tatsächlich. Oder gab es. Jetzt haben sie ja gibt's auch nicht mehr.
Das war ein cooler Laden.
Der Laden am Clubs, das Problem war, und das ist auch ein typisches Hamburger Ding, wenn es halt nicht St. Pauli ist.
Ja, genau.
Ne, sondern Hammerbrook ist glaube ich, auch das bisschen Problem der Markthalle oder anderer Locations. Mhm. Das wisst ihr als Clubbetreiber vielleicht noch mehr einzuschätzen, aber dann findet der Hamburger das grundsätzlich blöd. Also die eine Station vom Hauptbahnhof nach Hammerbrook ist halt die eine zu viel.
Das ist halt genau die eine Station zu viel, wirklich. Das war ein geiler Club, Alter. Riesengroße Bühne, vorne auch so ein bisschen Markthallen-Style tatsächlich, weil vorne konntest du stehen ganz normal und nach hinten und links und rechts waren dann halt auch so Treppen, wo du halt stehen konntest, weißt du? Und das war ein richtig geiler Club.
Ich bin heute vorbeigefahren, witzigerweise, und das Gebäude ist auf jeden Fall abgerissen.
Vor 2 Jahren, glaube ich, ne?
Haben sie schon, okay.
Ja, vor 2 Jahren.
Also ist auf jeden Fall jetzt alles in Schutt und Asche da.
Schutt und Asche. Das war ein schöner Club.
Welche Größe hatte der?
800, schätze ich den mal.
So grob?
Ja, 800 und 300 oder sowas.
Der kleine. Ja, das war echt riesig.
Wow, warum war ich niemals da? Das Problem des Clubs war, weil niemand da war.
Ja, also wenn da Konzerte waren, ich sag mal von bekannten Bands, waren die auch immer okay voll. Wenn der Laden woanders gewesen wäre, wäre es halt noch voller gewesen auf jeden Fall. Aber ich glaube, das war für dich auch nicht deine Musik.
Glaube ich auch. Ich glaube, dass das Booking-Programm war halt, du wärst halt potenziell ins Grünspan gegangen oder ins Übel oder ins Knus. Das waren ungefähr die Größen, mit denen man so äquivalent war. Und ich glaube, das war einfach in Anführungsstrichen vielleicht zu urban.
Ja.
Man hat da eher Themen auch probiert.
Mhm.
Also da, wenn ich das vielleicht sagen darf, es lief schon ein paar Sachen gut, aber auch viele Sachen nicht.
Ja, mega. DubFX haben wir doch auch da zweimal gemacht mit OH. Diesen Hip-Hop, Typen da. Das lief auch beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal war es dann irgendwie voll so. Aber das lag halt auch einfach daran, weil es in Hammerbrook war. So. Hammerbrook ist halt nicht sexy. Also nicht mal im Ansatz sexy, also einfach gar nicht sexy, sorry. Also ne, da halt irgendwie eine Konzertlocation hinzubauen ist schon, oder was hinzubauen, ich stand ja schon da, aber da Konzerte zu machen, das ist schon eine Aufgabe auf jeden Fall.
Weißt du, was gut lief, Daniel? Muss nee. Ich mal kurz sagen. Und zwar lief da gut, da gab es eine Veranstaltungsreihe, die hieß, glaube ich, Mädchendisco.
Oh ja, stimmt.
Und da habe ich zu meiner Ausbildungszeit mir noch den einen oder anderen Euro nebenbei verdient, mich mit Garderobe machen.
Ja.
Und zwar irgendwie nachts von 11 oder 12 bis morgens um 6 oder um 7. Und das lief so dermaßen krass gut. Da war so viel Rambazamba, da war eine ewig lange Schlange. Also diese Partyreihen
liefen
extrem krass. Also diese, an diese erinnere ich mich noch, da gab es auch noch ein, zwei da andere Sachen.
Da gab es
noch
eine andere, ich wollte gerade sagen, Mädchendisco, ich weiß nicht mehr, wie die anderen beiden hießen.
Aber das lief richtig gut.
Ja,
und konzertmäßig war das immer so ein bisschen schwieriger.
Ja. Obwohl es geil war, die hatten einen geilen Backstage oben so, das war riesig groß oben. Ne? Also das war echt, das war geil.
Und dann von OH, ich gehe mal ein bisschen aus der Erinnerung raus, komm mal wieder in das Jetzt halt hinein, bist du zu Neuland gekommen, oder?
Nicht ganz, ich habe noch zwischendurch ein Studium gemacht, Kulturwissenschaften, und habe währenddessen ganz viel frei gearbeitet, Stage Management gemacht, habe auch ein bisschen so an Projekten gearbeitet. Ich war zweimal in Folge, glaube ich, beim Sommerfestival auf Kampnagel. Ich habe Theater der Welt mitgemacht, ein paar freie Sachen, eben wie gesagt, so ein bisschen mehr im Theaterumfeld, und bin dann nach dem Studium oder in den letzten Monaten des Studiums dann zu Neuland gewechselt. Da bin ich jetzt auch immer noch seit mittlerweile fast dann 3 Jahren.
Ah, du bist ja nicht nur Booker.
Nee, das ist ja der, ne, also Tausendsasser.
Weil ich kenne Antoine nämlich auch schon ziemlich lange. Ich kenne Antoine sogar schon länger als dich.
Echt?
Ohne Scheiß.
Krass.
Antoine kommt nämlich aus dem wunderschönen Örtchen
Zeven.
Zeven. Und Zeven gehörte mit zu diesen Bereichen, wo damals so 2005, 2006, 2007 ordentlich was musikalisch ging.
Okay.
Buxtehude, Stade, Zeven, Worpswede, Bremervörde.
Ja, genau.
Da sprossen so Bands irgendwie hervor in jeglichen Bereichen. Emo, Emo-Core, Hardcore, Indie, und ich kenne seine wunderbare Band mit dem Namen.
Wahrscheinlich meinst du The Dashwoods.
The Dashwoods.
Das war super schön.
Damals noch mit Frauengesang, heute nicht mehr existierend, oder?
Nee, genau. Ja.
Es gibt nichts mehr von euch, oder?
Nee.
Und da habe ich Antoine kennengelernt, weil die, glaube ich, auch mal auf dem gleichen Festival gespielt haben. Oder
unser erster Kontakt, Hauke, war, dass du am Tresen gearbeitet hast, und zwar im Piano hieß das damals. Das war eigentlich die einzige Location in Zeven, wo man wirklich gut spielen konnte. Also ein ganz okayer Club sogar eigentlich. Und da warst du am Tresen, und da gab es diese Norden Rockt Veranstaltung. Und da hast du gespielt, und wir waren irgendwie Gast, und du warst irgendwie einer der coolen Typen, so, zu dem man, du bist ja ein Ticken älter als ich, zu dem man auch irgendwie so hochgeguckt hat, dann gab's ja Odwin.
Wow, der arbeitet am Tresen, ja, genau. Der ist ja richtig geiler Typ.
So, und der hat diese Band und
Odwin. Jetzt arbeitet er hier noch im Piano am Tresen.
Ja, genau, das, man fand das früher cool mit 16 oder so, also das war doch irgendwie super. Nee.
Ich hatte in der Zeit eine Freundin, die halt auch da in Zeven gewohnt hat, und so bin ich irgendwie, weil sie im Piano gearbeitet hat, bin ich dann auch ins Piano reingerutscht. Das war sozusagen die Verbindung. Ich hatte dann die Verbindung Buxtehude, Zeven und dann Tresen und dann Antoine und dann diese, ja, das war Hammer. Da hat man Cola Korn, Cola Fagro.
Fagro.
Ah, herrlich. Jetzt verschwelgen wir schon wieder in Erinnerung.
Ja,
aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe lange gebraucht, um mir deinen Namen einzuprägen. Und das tut mir ganz, ganz, ganz wahnsinnig leid. Es ist halt immer dieses, du kamst doch zu mir an, so wie, du hast das mit irgendeinem Schlagerkünstler halt immer gesagt, merk dir das, wie Anton aus Tirol.
Ja.
Du kamst halt immer an, merk dir das, wie Anton aus Tirol, bloß Antoine, französisch.
Ja. Jetzt würde ich wahrscheinlich einen anderen Joke bringen.
Irgendwie. Welchen Joke bringst du jetzt gerade?
Welcome to Saint-Tropez oder so. Naja. Eselsbrücken bauen.
Hast du einen Spitznamen?
Ah ja, tatsächlich ganz viele. Also das ist wirklich, das ist nicht den einen, also da gibt es eine Menge. Also,
was ist dein Favorite Spitzname gewesen für dich?
Ey, das gibt's nicht.
Oder hast du, wenn Leute dir Spitznamen geben?
Nee, da bin ich irgendwie, guck mal, Zeven ist ja wirklich, ist ja nicht so großstädtisch, und da haben tatsächlich viele Leute eher mal Probleme mit der Aussprache gehabt. Also von Anton bis Twanu bis Toni bis...
Alles. Toni!
Ja, da gibt es wirklich eine Menge irgendwie. Also.
Toni!
Toni! Das Piano-Toni.
Ja, hier, guck mal hier, das Piano-Toni, hat er so eine Band, The Dashwoods oder so.
Super.
Das Geilste war, so einer wollte uns auch so ansagen, ja, wie heißt, ganz kurz, wie heißt ihr denn? Ja, The Dashwoods. Wie? Der Schmutz? nee, anders. Ja.
Super. Hattest du schon mal Spitznamen? Also, ich meine, jeder kennt dich unter Hateman und Hötmann, aber gibt's richtig...
Doppel-Ö. Also
Doppel-Ö. Wie, den nenne ich... Ey, Doppel-Ö, komm mal rüber, oder was?
Doppel-Ö? Doppel-Ö war sehr lange. Doppel-Ö war sehr, sehr lange.
Das kenne ich auch noch aus der Ausbildung. Ja.
Was? Doppel-Ö ist voll der schlechte Spitzname.
Mega, kommt von Bruno im Übrigen. Ja. Doppel-Ö, aber der hat sich sehr hart durchgesetzt tatsächlich auch. Also ganz schlimm. Also Hateman finde ich halt total nervtötend. Hasse ich halt wie die Pest so. Also kriegt die Krise, wenn das jemand sagt.
Hateman?
Ja, mega, finde ich super.
Finde ich auch richtig scheiße.
Richtig scheiße.
Oh, der Hateman! Ja, halt's mal. Ey, der Hateman!
Nämlich Daniel Dödel. So, weißt du? Nee. Aber sonst nicht.
Was mit Höti?
Ja, Höti damals in der Schule halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Höti, ja. Aber das hat sich dann, also hier in Hamburg war es dann tatsächlich eher Doppel-Ö und Hateman. Hast du denn The Dashwoods mal live gesehen?
Ja.
Ja?
Das war damals so, oh, ist mir ein bisschen zu soft.
Und genau deswegen fand ich es geil, weil es halt so geil Indie-Soft-Ding war. Und ich war ja auch mit den wunderbaren Menschen von The Dashwoods ja auch mit auf Tour tatsächlich und habe da so ein bisschen mitgeholfen. Und da hatten wir sehr schöne Konzerte. Haben wir mit The Subways gespielt in Hannover? Ja, ne? Oder waren das nicht
The Subways? Nee, das war Blood Red Shoes.
Blood Red Shoes, genau. Da haben wir Blood Red Shoes gespielt. Da war ich ganz aufgeregt. Weil ich Blood Red Shoes total geil fand. Das war auch ein geiles Konzert. Da hat richtig Bock gemacht.
Das klingt wie eine Band auf dem Sprung. Ihr wart auf dem Sprung, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, wir haben tatsächlich so ein paar Preise gewonnen irgendwie. Und dann ganz
Grammy.
Ja, Grammy, genau. Nee, Live in Bremen.
Bremer Stadtmusikanten.
Ach genau. Stimmt, Live in Bremen, genau.
Da tatsächlich auch ganz, es lief immer ganz gut. Und dann haben wir hier in Hamburg von Rock City das Krach und Getöse gewonnen.
Ja, das ist die beste Auszeichnung.
Dann waren wir.
Da kann dir nichts mehr passieren. Wenn du einmal Krach und Getöse gewonnen hast, sieht man ja über die Jahre hinweg, dann hast du.
Lars, ich möchte sie gerne mal einladen von Rock City.
Kannst ja trotzdem.
Das kann ich ja nicht rausschneiden.
Ey, nein, wir finden euch gut. Ihr habt auch einen guten Facebook-Post jetzt gemacht. Ihr habt die Leute nicht noch mehr verwirrt, als sie sowieso schon verwirrt sind durch die Corona-Verordnung. Habt ihr toll gemacht, Rock City. Daumen hoch dafür. Jetzt werden wir nie mehr nominiert.
Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es nicht recht ungeniert.
Ja, du kannst ja einfach sagen, dass ich das immer bin und nicht du. Weißt du, du bist der Good Cop und ich bin der Bad Cop.
So ja, und du bist auch auf dem Sprung.
Ich bin ja. Oh Mann, so.
Ja, genau, und auf jeden Fall zurück zum Thema. Und dann haben wir irgendwie diese beiden Dinger da gewonnen und irgendwie ein paar Shows gespielt, so Dogville oder Reeperbahn, Festival und ein paar Sachen, die waren noch in Frankreich und es war irgendwie total schöne Zeit. Und dann, ist unsere Sängerin, hat sich überlegt, dann in einer anderen Band zu spielen, ja. So in Kurzfassung, nämlich Gastsängerin bei Moon Boutica zu werden. Das ist eigentlich die in ganz Kurzversion. Ja.
Traurig.
Ja. Aber auch cool für sie.
Also, wir machen jetzt eine kleine Pause. Möchtest du einen Song auf unsere Nachtasyl-Playlist draufpacken?
Ja, ich hätte gerne von Portugal the Man. Shade von der Church Mouth.
Fantastisches Album, auch 2007.
Auch 2007, ja.
Oh, 2007 war so ein musikalisches Jahr, oder? Ah, oh, herrlich. Möchtest du was draufpacken?
Ja, ich wünsche mir von Chuck Reagan, The Boat.
Und dann wünsche ich mir von The Minority Fan. Oh, schnell, ich wünsche mir von The Minority Cat.
Cut.
Ich wünsche mir von Metronomy The Light. Ist gerade neu rausgekommen. Ich mag Metronomy. Wir sehen uns nach diesem wunderschönen Stück. Wie heißt es denn? Wir haben noch gar keinen Namen dafür.
Du hast gesagt, spiel doch mal was. Und ich habe dann irgendwas zusammengekürzt. Ich weiß nicht mehr, was du als erstes jetzt anspielen wirst.
Den traurigen Song.
Ich glaube, diese Skizze heißt Hamburg, tatsächlich.
So möchtest du diese nennen?
Mhm.
Okay. Also hören wir jetzt von Lavelle, wird es ausgesprochen, ne? Mhm. Lavelle Hamburg. Thank you.
Wir sind wieder da. Astra Colada.
Mann, war das schön, Antoine.
wir hätten,
oder Daniel, das, ja, war, hätten, das war...
Ja, wir hätten es laufen lassen sollen. Also ernsthaft. Also das war... es wurde sich hier gerade in Rage geredet. Und in einer so schönen Art und Weise haben wir uns hier in Rage geredet. Das war wunderbar.
Ich steig bloß nicht zu tief ein.
Eigentlich war das eher bezogen auf das, was Toni am Klavier von sich
das
gegeben
auch,
hat.
Das war auch schön.
Das war richtig schön. Ja, wir, während gerade dieses unglaublich atmosphärische Klavierstück lief, haben wir uns über manche Sachen, über die wir hier leider nicht reden dürfen, weil es herrscht ja immer noch Schweigepflicht.
Genau, immerhin, es herrscht noch Schweigepflicht.
Schweigepflicht, wir sind hier in der Öffentlichkeit, wir müssen ja mal gucken. Ne? Hat Antoine das Beste von sich gegeben. Jetzt mal eine Frage. Ich meine, du bist ja Booker. Würdest du dich selber booken?
Ja, würde ich machen. Allerdings, wenn klar ist, dass es irgendwann, also nur sozusagen, wenn ich es irgendwann abgeben kann. Also quasi nur wie so eine Treppenstufe. Wenn, also nicht für immer sozusagen, sondern irgendwie behilfsmäßig.
Du hast dich ja sozusagen auch eigentlich, also dein Name ist Programm, Laval.
Ja, Laval, ja genau.
Laval.
Ja.
Laval, so, ja. So nennst du dich halt auch als Pianist.
Genau.
Und was strebst du mit dieser Musik an?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es geht erstmal ganz doll darum, dass ich selber irgendwie, also Klavier ist so mein erstes Instrument, dass ich sozusagen selber Sachen für mich da verarbeiten kann, also so sozusagen so eine Form von Spiegelung. Mein zweites Instrument ist Schlagzeug, das ist eher ein Gruppeninstrument, das kann man, das macht eigentlich mehr Spaß dann mit mehreren. Und dieses Klavier oder die Klaviermusik ist für mich eigentlich eher so erstmal ein Kanal für mich, so eine Art Ventil. Genau, das ist das eine. Und das andere sind schon kleine Geschichten zu erzählen am Klavier, um sie dann natürlich irgendwie auch, weil es auch denkbar einfach ist mittlerweile mit der heutigen Technik, auch mal aufzunehmen. Also ich habe jetzt irgendwie eine kleine EP rausgebracht auf Spotify und ansonsten ist das schon irgendwie, was ich gerne mache und dann auch teile. Aber erstmal ist es was, was ich für mich erstmal ganz zentral mache. Also Experimenten mit Sound und ein bisschen Geschichtenerzählerei am Klavier. Und wenn ich merke, dass es irgendwie schön ist, dann bündel ich das ab, schreibe das irgendwie und dann bringe ich es auch raus. Aber das ist...
Bist du gesigned?
Nee. Also doch, stimmt. Ich habe ein ganz kleines, feines, wunderbares Label aus Hamburg, heißt Random Fleet. Doch, stimmt. Und das sind auch sehr nette Leute.
Was machen die?
Die machen tatsächlich ein bisschen mehr, die haben Indie- und Elektronik-Projekte und sind auf mich zugekommen vor einem Dreivierteljahr und mochten das. Und ich mag das auch sehr gerne mit denen.
Und sagen wir so, siehst du dieses Projekt in 2 Jahren? Wo stehst du dann?
Das ist eine gute Frage. Weil das so persönlich ist tatsächlich, kann ich das gar nicht so ganz explizit beantworten. Ich mache mir da jetzt keine ganz konkreten Pläne. Das würde ich halt beruflich mit Bands oder ja mit anderen Sachen machen. Mit dem Projekt ist das so dicht an mir dran, da lasse ich mich eher treiben tatsächlich. Ja.
Das heißt, der Musik wegen.
Wenn du so willst, tatsächlich. Ja, genau, so ist es. Mhm.
Also gar nicht hinterher gedacht, oh, wie könnte man das verkaufen? Oh, wo gibt es vielleicht ein Festival, was man damit grabben könnte? Sondern einfach, ich mache Musik und ich schaue, was in 2 Jahren dann passiert. Und wenn ich dann immer noch ein intimes Konzert vor 30 Leuten spiele, weil es meine Freunde sind, dann ist es so. Wenn irgendjemand aufspringt, dann ist das halt auch so. Aber machst du das, weil du in dem Sinne Spartenmusik machst und vielleicht der eigene Antrieb jetzt nicht so dahinter steht, weil Spartenmusik ja immer auch gleichzeitig bedeutet als Musiker, auch zur jetzigen Zeit, das funktioniert nicht so, dass ich meine Miete bezahlen kann.
Ja, genau. Also grundsätzlich so ein professionelles Ohr hört natürlich immer, so ein Vermarktungsohr, was du da eben gerade angesprochen hast, hört natürlich immer irgendwo schon mit. Aber das gilt irgendwie letztendlich auch auszublenden. Das kannst du also eigentlich auch so sagen, dass diese Klaviermusik ein Stück weit der Gegenpol ist zu dem, was ich eigentlich beruflich mache. Nämlich das professionelle Buchen von Touren, Festivals und Vermarkten von Bands ist eigentlich genau die Antithese zu dem. Und deswegen versuche ich das möglichst nicht durchzustrukturieren und zu professionalisieren.
Ja, und der Toni, der ist ja nicht nur für sich alleine der Piano, nee. Piano-Toni.
Also die Rhythmusmaschine.
Sondern auch der Rhythmus-Anton.
Der Rhythmus-Anton. Bei der wunderbaren Band Fluppe.
Eigentlich auch eine Supergroup. So eine kleine insgeheime Supergroup.
Ja, auf jeden Fall.
Wie seid ihr denn zusammengekommen? Nochmal für die Hörer. Mhm. Fluppe ist ein Konglomerat aus
Joe Stray,
Christian Klintfort,
auch schon Gast hier gewesen, genau. Meiner Wenigkeit, und Lars Bunkhorst, wobei genau. Der Esel sich ja immer zuletzt nennt. Also ich gehe mir jetzt eigentlich ganz zum Schluss.
Ja. Wie ist dieser Zusammenschluss gekommen?
Christian wollte schon länger mal, ich bin mit Christian befreundet, mit allen, und Christian wollte schon länger mal was auf Deutsch machen. Mhm. Und wir kennen uns auch noch so aus diesen alten angezählten Dashboards-Zeiten und auch aus diesem Umfeld, aus dem wir ja beide auch entspringen, also Hauke, du und ich, was hast du es vorhin auch erzählt. Und ja, hat mich gefragt, ob ich dabei wäre, und dann haben wir uns tatsächlich das so ein bisschen, und zuerst war der Name, also ich will was Deutschsprachiges machen und das Ganze soll Fluppe heißen.
Geil.
Und das war so diese Initialzündung, und dann, okay, wen kennen wir, wer hat Lust, wie könnte es passen, und so ging das los.
Hattet ihr Joe direkt als Sänger, oder habt ihr noch andere Kandidaten gehabt?
Nee, war ziemlich klar, mit gefragt, hast du Lust, was auf Deutsch zu machen, und der hatte auch sofort Bock. Und
steht ihm halt auch einfach mega gut. Also ich finde das viel, viel besser. Ich mag Joe, auch wenn er alleine ist, auf jeden Fall. Aber ich finde das Deutsche und vor allem, wie er da singt, mit der Musik zusammen, steht ihm so unglaublich gut. Wirklich, also es feiere ich total ab.
Ist da der kommerzielle Gedanke dahinter?
Da sind schon klassischere Strukturen.
Was würdest du als klassische Struktur bezeichnen
ich zum Beispiel für mich insbesondere, was, wo ich weiß, wie Sachen funktionieren können. Also zum Beispiel, hier handelt es sich um eine Band, und eine Band hat bestimmte sozusagen Möglichkeiten. Also zum Beispiel kann man ausloten, ist es zum Beispiel für eine Band meistens, oder abhängig von der Musik natürlich, aber es ist zum Beispiel einfacher, eher tendenziell mal ins Radio zu kommen. Was mit nonverbaler Musik, also Klaviermusik, deutlich schwieriger ist als mit deutschsprachiger Musik. Da braucht ihr nur Enjoy oder was weiß ich für Radiosender anmachen. Da ist es mit Gesangsmusik immer erstmal einfacher. Mit Deutsch, das ist jetzt eine steile These, vielleicht auch. Mal gucken. So, das ist zum Beispiel eine klassischere Struktur. Da ergibt sozusagen das Korsett Radio oder Medien schon mal eine ganz andere Plattform und oder einen anderen Nährboden für diese Geschichte. Ja. Und aus einer Band schöpfen ist für mich in dem Sinne klassisch, weil hier agieren vier Leute, in dem Fall in einer Gruppe, und nicht Mann alleine am Klavier mit sich. Also das ist für mich auch klassisch, weil ich das kenne, historisch gesehen.
Man kann für Art Worte abgeben. Wo kommt der auf einmal her?
Was war das denn? Wo kommt der Fröschchen denn her?
Warum nennen wir die Folge Unterm Zelt?
Das Zelt ist eine Hure.
Das Zelt ist eine Hure. Warum heißt das so?
Weil ich ja gestern mit meiner Familie gegrillt habe und
im Zelt.
Nein, und mein Cousin Bewerbungsangebote von Amazon bekommen hat. Also aus Emsbüren, wo ich herkomme, da will Amazon halt ein Riesenlager bauen. Weißt du, so
nein.
Ja, kein Scherz, so ein Zweitlager so. Und mein Onkel hat dann gesagt, ja, das haben sie ja schon irgendwie dreimal gemacht. Es gibt wohl von Amazon so ein riesengroßes Zelt, was halt in Deutschland auf Reisen geht und dann irgendwo hingebaut wird, weißt du?
Es geht ein Zelt auf Reisen.
Aber egal, es wird halt irgendwo hingebaut und dann wird, ne, und wenn das dann nicht mehr lohnenswert ist, bauen die das Ding halt ab und dann wird das woanders. Und es ist natürlich jetzt kein Zelt in dem Sinne, was man sich als Zelt vorstellt. Es ist halt ein Riesenlager, was aber wirklich aus einem Zelt besteht, tatsächlich. Das wird dann halt auf so eine betonierte Platte draufgehauen sozusagen, und dann kommen da halt auch Wände dran und so, und dann kommt da der ganze Scheiß rein. So.
Ja, so wie der Lidl-Shop beim
Kane, genau, so, nur halt jetzt vor. Viel, viel, viel größer halt, ne, und viel, viel höher. Und das gab es halt schon irgendwie 3-4 Mal in Deutschland, ist das Zelt immer gewandert, ne, wie so eine Heuschrecke, so dahin gegangen, wo es halt Fördergelder gibt und so, ne, Städte und Länder geben ja für sowas auch Fördergelder.
Was? Amazon muss gefördert werden? Ja,
das wird alles gefördert, das ist doch scheißegal, natürlich. Und darum hat mein Onkel gesagt, dieses Zelt ist eine Hure. Weil es halt schon überall war. Und das fand ich gestern so geil, wie er da gesessen hat, und er hat auch schon ein bisschen an dem Tee gehabt und dann so, das Zelt ist eine Hure! Und meine Oma, so zwei Sitze daneben, was hat er gerade gesagt?
Dass super. Das Zelt eine Hure ja, ist!
Das habe ich dann gesagt. Oma, muss mal zuhören, muss ein Hörgerät lauter machen auf der rechten Seite, dann hörst du auch die schmutzigen Sachen. Und darum heißt diese Folge heute, das Zelt ist eine Hure. Fand ich geil.
Fällt mir gerade dazu ein, ich versuche jetzt ja Sachen dann zusammen zu kombinieren mit dem Hurenzelt und der Fluppe.
Ja.
Interessantes Bild.
Gespannt.
Ja.
Ich auch.
Dadurch, dass ja eigentlich im Prinzip alle Festivals ausgefallen sind, ich glaube, es gibt kein Festival, was dieses Jahr an den Start geht, oder? Oder gehe ich
davon aus? Reeperbahn-Festival?
Außer das Reeperbahn-Festival.
Außer das Reeperbahn-Festival. Aber warum das stattfindet, wissen wir ja alle.
Also, das ist aber doch mal ein anderes Thema mit dem Reeperbahn-Festival. Ja,
da können wir noch mal ein andermal drüber reden. Wenn die Clubs dann wieder aufmachen dürfen.
Ich bin weg vom Reeperbahn-Festival. Ich bin eigentlich nur im Gedanken von, jetzt haben wir alle ein bisschen Pause und können alle drüber nachdenken, was da die letzten Jahre richtig gut gelaufen ist und die letzten Jahre auch richtig schlecht gelaufen ist. Und ich gehe jetzt zu diesen spießigen alten Leuten. Daniel und ich sind ja schon über, Millennials. Wir sind keine Millennials mehr. Wir sind Generation X, glaube ich.
Waren wir schon immer.
Wir waren schon immer Generation X, so. Kommen wir jetzt ganz spießig daher. Man hatte doch jetzt eigentlich die Zeit und die Möglichkeit, diese Festivals so auszurichten, weil du nämlich auch gerade sagtest, ne, Lidl-Zelt, Aldi-Zelt auf dem Hurricane. Man könnte doch jetzt einfach mal ein Konzept schreiben, wie man diesen ganzen Müll irgendwie aus diesem Festival-Universum verbannen könnte. Also nicht allen Müll, aber einen Großteil des Mülls, weil als nämlich Aldi und Lidl dazu eingestiegen sind, sorgt es ja nicht dafür, dass weniger Müll am Platz ist, sondern im Prinzip noch mehr. Also das finde ich halt total weird. Wäre doch eigentlich die Möglichkeit, oder?
Meinst du Müll im Sinne von den tatsächlichen Müll oder Müll mit im Sinne von Müllaktion zum Beispiel auch?
Den tatsächlichen Müll, diesen ganzen Plastikscheiß, diese ganzen Zelte, die halt abgebrannt werden, diesen ganzen nach uns die Sinnflut und so, das geht mir voll auf den Enkel.
Ja, das ist dadurch halt noch mehr geworden, weil im Endeffekt kannst du ja komplett nackt zu jedem Festival gehen. Also du setzt dich ins Auto, hast dein Ticket in der Hand und hast Geld. So, dann fährst du zum Festival. Im Vorfeld kannst du dir dann beim Aldi und beim Lidl halt schon dein Festival-Package, nenne ich das jetzt mal, ich glaube, es hieß sogar Festival-Package, packen lassen mit Zelt, Isomatte, Luftmatratze, Schlafsack, 20 Paletten Alkohol, ein bisschen Grillgut, ein bisschen Brot und dann holst du dann halt ab. So. Und dieses Zelt nimmst du ja nicht wieder mit nach Hause. Und diesen Schlafsack und diese Isomatte, das lässt du halt da. Und den ganzen Plastikmüll auch. Also ich verstehe, worauf du hinaus möchtest.
Wie kann man generell ein Festival nachhaltiger machen? Gibt es nicht auch das Summer's Tales Festival, was eigentlich das anstrebt? Ein nachhaltiges Festival zu sein?
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das Scorpio haben da immer, glaube ich, schon ein großes Auge drauf. Ich weiß zum Beispiel auch, ich habe ja an der Leuphana studiert, da ist auch Nachhaltigkeit ein Riesenthema. Ich weiß auch von Kommilitonen, die dort studiert haben und die diese Themen auch zum Beispiel beim Konzertveranstalter FKP jetzt mit reinbringen, um das genau sich damit auseinandersetzen, wie sie das machen können. Es ist ja eben nicht nur diese sozusagen Müllproblematik, sondern das lässt sich ja weiterspinnen von Anreise zum Beispiel, dass da nicht jeder mit einem PKW kommt, sondern dass es Bahnen sind und so weiter und so fort. Also diese ganze Müllgeschichte ist ja nur ein Punkt. Das geht ja noch ins, da sind Sachen auf dem Zettel, die hat man gar nicht auf dem Zettel.
Bis zum Beispiel Strom.
Strom, aber auch irgendwie Lärmemissionen. Ist zwar jetzt schon sehr weit gedacht, aber auch das ist ein Thema. Also es gibt, ne, aber du hast schon recht, glaube, was eben sehr, sehr deutlich sichtbar ist, ist vor allen Dingen diese Landschaften voller Müll am Ende.
Ja.
Diese verlassenen Campingplätze.
Die wirst du immer haben. Das wird sich, glaube ich, niemals ändern. Also glaube ich einfach nicht.
Aber das ist doch die falsche Herangehensweise zu sagen, das wird sich niemals ändern, sondern eigentlich kleine Schritte sind ja auch schon der Weg zur Nachhaltigkeit. Entschuldigung, ich hab dich gerade
unterbrochen. Ja, nee, gar kein Problem. Also ich glaube, dass beim Hurricane, da bin ich jetzt jahrelang gewesen, da kann ich ein bisschen aus Erfahrung sprechen, da, glaube ich, tun die immer wieder auch was. Also ich weiß zum Beispiel, dass sie auch den Müllpfand zum Beispiel erhöhen. Es sind natürlich nur kleine Sachen, aber sie versuchen es schon. Ich weiß übrigens von anderen Sachen, ich versuche jetzt mal das Spotlight ein bisschen zu drehen. Ich glaube, es hat was auch mit der Klientel zu tun. Also ich war zum Beispiel auch mal bei anderen Festivals, Apple Tree oder zum Beispiel, da ist es definitiv nicht so müllig. Auf gar keinen Fall.
Apple-Tree nicht. Das ist halt, also
wirklich. Also es hat auch was, ohne jetzt irgendwie, aber ich glaube, dass das Festival kann bestimmte Strukturen geben und da ist bestimmt auch was dran, was du sagst, dass man die Leute irgendwie einfangen muss und das Ganze irgendwie rahmen muss. Aber ich glaube, es muss von innen heraus verstanden werden. So. Und ich glaube, das ist der Kern.
Im Endeffekt sind es die Leute, die dorthin gehen, die müssen anfangen. So, ganz einfach. Ja. Und dass das Hurricane ganz viel macht, das machen die schon seit Jahren. Das meine ich auch gerade nicht mit, das wird nicht passieren. Ich meine damit, das wird nicht passieren, dass es immer noch die Dummheit der Leute sind. Das ist die Dummheit der Leute, die auf dieses Festival gehen und darauf scheißen, was sie dahinter lassen. So. Und ob man das ändern kann, das glaube ich nicht.
Ich glaube schon, indem halt Regeln aufgestellt werden, die halt auch eingehalten werden müssen. Also
das Problem, was da entsteht, Hauke, ist, dass ja Festivals immer für eine bestimmte, also die haben ja im Kern einen freiheitlichen Gedanken.
Genau.
So, wenn man mal ganz weit zurückgeht, historisch gesehen, was weiß ich, Woodstock oder ähnliche große Festivals, die haben ja immer was, also liberal sicherlich, aber freiheitlich und Anarchisch. Liebe und Sex und Drugs und Rock'n'Roll, um mal die großen Themen zu sagen. So, wenn du jetzt ankommst und sagst, es gibt aber die Regeln und jenes und solches. Wenn du die Leute zu sehr in den wesentlichen Eigenschaften des Festivals beschränkst, dann verliert es vielleicht den Grundcharakter. Und dass man da sozusagen eine Scheibentaktik macht, eine Wurstscheibentechnik anwendet und es immer ganz vorsichtig macht, indem man zum Beispiel mal sagt, 5 Euro Müllpfand mehr oder wir bieten Green Camping an oder so. Das kann ich schon, ehrlich gesagt, schon nachvollziehen. Wenn du da zu hart in diese, in diesen Kern, in die Kernidee des Festivals reingehst, dann ist die Frage, wie treu ist man sich oder so, diesem Kerngedanken. Nichtsdestotrotz, das ist ja vollkommen klar, sind diese Müllberge ein Riesenproblem.
Absolut.
Ja.
Aber ob die Leute, genau wie Antoine das gerade sagt, ob die Leute dann nicht damit, ich sag mal, den normalen Hurricane-Gänger nicht damit eher abschreckst, wenn du auf einmal so ultra krasse Einschnitte in sein freies Festivalleben einführst. Und das wird nicht funktionieren.
Ah, das ist Quatsch.
Das Nein.
Find ich finde, das ist mega Quatsch, weil...
Guck mal, aber
2001 oder 2000 bin ich das erste Mal auf dem Hurricane-Festival gewesen und ich habe es als freiheitlich empfunden, halt da hinzufahren, Mucke zu hören, 3 Tage lang durchdrehen zu können, aber ich musste halt nicht mein Zelt anzünden und ich musste halt auch nicht alles, was an Essen, Konserven, was halt dabei sind, durch die Gegend werfen und mich benehmen halt wie ein Schwein, sondern ich hätte trotzdem halt noch das Freiheitsgefühl.
Ja, so bist du. Aber es gibt ja, ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber also was ich denke, aber es gibt
Ich muss jetzt meinen Nachbarn mit einer Currywurst abwerfen.
Ja, ey, ich war 14 Jahre sind wir aufs Hurricane gefahren, wirklich 14 Jahre lang. Und wir hatten das immer, wir haben immer unser Müll mitgenommen, wir haben alles aufgeräumt, wir haben alles wieder mitgenommen. Und um uns herum war halt das völlige Chaos. So, ich bin sonntagsnachts immer mal aufgewacht, um 3 oder so, und weil es draußen halt irgendwie so ein bisschen laut war und es war so hell, ich denke, was ist denn das? Mach mein Zelt auf und dann haben halt irgendwelche Pappnasen neben uns ihre 4 Zelte angezündet. Einfach so, ihre eigenen. Aber da standen noch andere Zelte drumherum und wir wissen ja alle, wie so ein Zelt ein Funke und du verbrennst halt einfach in dem Ding. Ich glaube, ich bin noch nie so ausgerastet, wirklich nicht. Ich hätte die am liebsten in dieses Feuer geschubbt. Und das war aber überall so. Und den ganzen Tagen über flogen halt Würstchen und Dosen durch die Gegend. Die sind auf dem Festival, Mann. Die wollen nicht aufräumen. Das ist Quatsch.
Ja, ich glaube auch, dass sich eine bestimmte Klientel auch so ein hinter mir die Sinnflut oder so einen hedonistischen Lifestyle für 3 Tage einfach mit einkauft.
Und
das spielt auch Geld keine Rolle. Das ist ja das, was du auch sagst. Ich kaufe mir alles da.
Ja.
Bloß nicht packen, bloß nicht nachhaltig, bloß nicht, sondern eben das Billigzelt für 25, 30 Euro.
Genau.
So, das wird einfach alles mitgekauft. Genauso wie es ja auch diese, es lässt sich ja auch vergleichen, das ist jetzt gar kein Festivalproblem. Guckt euch die ganzen Leute an, die nach Ibiza oder nach Malle jetzt dieses Jahr nicht wegen Corona, aber sonst auch fahren. Das ist ähnlich. Hinter mir die Sinnflut. Für 3 Tage rüberfliegen kann ich auch erstmal fragen, was macht das eigentlich mit so einem Flugzeug und mit so einer Umweltverschmutzung? Es geht ja in eine ähnliche Richtung. Dann da irgendwie Ballermann und Saufen. Es ist
und Strand, alles
von dem Verhalten ist es oder von dem Grundgedanken ist es nicht weit entfernt.
Nee, das stimmt. Und wenn du dann halt so ein Festival hast, wie zum Beispiel das Appleship Garden, Diepholz ist das, ne? Wo ich auch 3-4 Mal schon war, einmal als Gast und dann 3 Mal hinten im Backstage auch als Gast. Das ist eines der tollsten Festivals, was wir haben in Deutschland. Da geht für mich nichts drüber, wirklich nicht. Die Leute sind, es ist auch ein Verein und die haben alle Bock, die sind da so mit Herzblut dabei. Aber die Leute, die dorthin gehen, sind die nettesten Menschen der Welt. So, ich stand da, hatte halt ein Bier in der Hand, hab mir gerade 2 neue Bier geholt, dann kommt von hinten ein Typ an und will sich so durchdrängen, wie man es halt so kennt auf dem Festival, und rempelt mich halt blöd an und ich verkipp halt meine beiden Biere. So, und er so, ach, es tut mir total leid, ich so, ey, alles cool, ich hol mir 2 neue, so, passt beim nächsten Mal auf, weißt du? Er geht weg, 5 Minuten später kommt der Typ wieder, hat 2 Bier in der Hand, so, und trinkt mit mir ein. Das hast du auf keinem anderen Festival, Alter. Und das war so oft, dass man das hatte. Oder auch irgendwie eine Schlange an so einem Imbissstand. Da gab es keinen Stress. So, da drängelt sich keiner vor, da pöbelt keiner rum. Ich meine, die haben Flaschen auf dem, also Glasgläser auf dem Gelände.
Ja, stimmt.
Halbe Liter Weizen- und Weingläser, glaube ich. Ne, diese beiden Gläser haben sie,
glaube ich. Auf jeden Fall, ich erinnere jetzt gerade eine Limo-Marke.
Aber ja, oder,
auf jeden,
ne,
Fall Glas.
So, ja. Und ey, dann läuft ein Typ rum, lässt sein Limo-Glas fallen, das geht halt kaputt, zerspringt. Auf dem Hurricane wird das jedem scheißegal, ob das kaputt geht. Der wird einfach weiterlaufen und der nächste tritt da halt rein. So. Und da kommen sofort 5 wildfremde Leute an und sammeln mit dem Typen mal die Scherben auf. So. Da kannst du sowas machen. Ne? Also da kannst du mit Nachhaltigkeit und auch mit krasseren nachhaltigen Sachen eher punkten, tatsächlich, als dass du die Leute abschreckst. Das liegt halt immer am Festival.
Ja, aber es liegt am Festival und es liegt auch auch an den Massen der Leute. Ja, also natürlich ist es, wenn du das beides vergleichst, was man, glaube ich, was schwer ist, aber ne, beim Apple TV, was ist das? 2.000, 3.000, glaube ich. Ja, und beim Hurricane, wo sind mehr. Die? 60, 65, ja, ja. 70.000, das ist natürlich schwer, also genau.
Hm. Ja, ich weiß,
das ist eine andere Masse, die du bewegen musst. Und ich finde, dafür macht es Hurricane echt, ich habe es echt 10 Jahre lang miterlebt, also machen es echt gut, finde ich. Klar, es ist immer Bedarf und ja.
Wie gesagt, das ist ja auch kein Bashing gegen das Hurricane, ne? Das ist ja eher ein Bashing gegen die Leute, die dorthin gehen.
So habe ich es auch verstanden. So. Ja.
Und das war ja auch damals der Grund, warum wir nicht mehr zum Hurricane gegangen sind.
Ja,
nicht,
richtig.
Nicht, weil das Line-Up scheiße war. Das Line-Up war immer jetzt später okay so. Aber die Leute nerven. Sorry, die Leute nerven. Ganz einfach. Für mich sind da 80% Vollidioten.
Hier, Frage mal von mir, wart ihr mal in so Tierkostüm? Habt ihr mal sowas gemacht?
Tierkostüm?
Keinen ja. Fall. Noch einmal bei Frittenbude als Panda auf der Bühne. Auf dem Open Air, das habe ich gemacht. Aber du meinst auf dem Festival, ne?
Ja, ja, so, ihr wisst, so was ich meine.
Kuhkostüm-Scheiß,
ja.
Auf gar keinen Fall. Habe ich auch nie verstanden, weil ich das total lächerlich fand. Ich gehe auf dem Open Air, um halt Bier zu trinken, Freunde zu treffen und mir Musik anzuhören. Ich muss mich da nicht als Kuh verkleiden und halt ultra besoffen durch die Gegend laufen.
Aber das fing halt irgendwann an. Irgendwann fing das halt an, dass halt aus diesem Musikfestival ein Eventfestival geworden ist. Und irgendwann waren halt auch, ich weiß nicht, was zuerst waren, die Kuhkostüme oder diese Onesies, diese Slim Onesies, diese Kondome von Leuten. Das fing dann halt irgendwann an. Früher wurde einfach nur Helga über den
Zeltplatz gegrillt
und das war schon nervig, genau. So, dann kam halt der ein oder andere Trichter noch mit so dazu und dann kamen auf einmal die Kostüme.
Ja. Nee, aber das war einfach der Grund, warum ich keinen Bock mehr auf diese großen Festivals hatte, weil die Leute mir einfach tierisch auf die Eier gegangen sind. Weil ich mal weiß, ey, ihr bezahlt hier 180 Euro, 200 Euro und kriegt im Endeffekt von 3 Tagen Festival einen Tag mit, da seht ihr 2 Bands, wenn es hochkommt, und die anderen Tage liegt ihr halt besoffen irgendwo in der Ecke oder habt halt einen Onesie an, lauft über einen Zeltplatz und habt irgendwie ein Schild, wo draufsteht, Titten anfassen oder so Müll, weißt du?
Titten anfassen?
Ja, nein, ernsthaft. Ey.
Aber Daniel, ich weiß genau, was du meinst. Also ich meine, wir haben da ja auch wir gecampt und so, und dann waren wir auch eine Gruppe von 10, 12, 15 Leuten und davon gab es halt immer 3, 4, die zum Hurricane gehen, O-Ton, nur wegen Campen.
Ja, ja, klar.
Und die hast du dann mal so Dropkick Murphys, 18 Uhr, gehen sie
ja,
da mal
genau.
Rüber ins Infield,
ja, genau.
Sind dann und Deichkind vielleicht mal so ja, ja. Und dann aber auch schnell wieder zurück,
ganz schnell.
Wieder an Grill und wieder unter den Pavillon, ja. Die halt da wirklich das Geld fürs Campen ausgehen. Ja. So. Ja, ist auch okay, aber so eine Typen hast du immer.
Genau, ja, und solche brauche ich halt nicht. Und das war damals schon so, dass diese Wege am Hurricane, ne, wo du halt auf dem Campingplatz gelaufen bist, links und rechts waren die Zelte, in der Mitte bist du gelaufen. Und dann sitzen da irgendwelche besoffenen Vollspastis mit irgendwelchen Schildern, dann läuft ein Mädel vorbei und dann werden die halt benotet. Fand ich damals schon unfassbar beschissen und bin jedes Mal ausgerastet, wenn ich sowas gesehen habe, wie viel also ernsthaft Schlägereien wir auf dem Hurricane hatten, einfach nur, weil so eine Scheiße war. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wirklich nicht. Und das war damals schon so, vor 10 Jahren. Das ist jetzt noch viel, viel schlimmer. Das ist noch schlimmer. Ich fand das damals, wie kann man denn sich an den Rand eines Festivals setzen und ein Mädchen benoten? Du bist eine Eins, nee, du bist eine fette Sau. Und solche Sprüche kamen dann halt auch, ne? Das ist kein Scherz. Solche
ja,
Sprüche kamen dann halt auch.
Um mal wieder die Kurve zu kriegen. Also das Schöne ist, also ich finde die Festivallandschaft im Allgemeinen in Deutschland bietet ja noch ganz gute Alternativen. Ne? Also ich
absolut.
Will keinen Namen nennen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal Skandalös oder
genau.
Immerhut oder
ja.
Auch Dogville oder auch also die kleineren auch Fusion,
ja.
um ein großes zu nennen. Da gibt's ja schon noch
Alternativen.
Absolut.
Absolut.
Wie groß
ja.
ist die Fusion? Bei was liegen die? Liegen die bei 20, 25.000?
Ich hätte 40 mehr. Gesagt.
Ja, ja,
ich hätte so 40 gesagt.
Die haben bestimmt.
Schon.
Aber da sind wir ja schon wieder. Ah, jetzt. Ich mache leider die Spirale. Da sind wir ja schon wieder. Okay, Fusion 40.000 Leute. Die kriegen es aber irgendwie hin, die Massen zu bewegen, aber auf einem anderen Niveau.
Ich war noch nie da, ich kann das nicht
warum, sagen. Warum funktioniert das denn halt bei den Mainstream-Festivals denn nicht? Weil ich glaube schon, du meinst ja selber, das kommt aus den Leuten halt selbst heraus. Ich denke schon, dass es aber auch eine Herangehensweise dass der Veranstalter ist und sagt, wir müssen da etwas ändern und halt nicht nur alibimäßig, wir nehmen 5 Euro Müllpfand. So. Und wir geben Hanseatic Help irgendwie so einen kleinen Platz, wo sie mit ihren Zelten raufgehen können und haben irgendwie 20 Gästelisteplätze, damit die ja die Zelte einsammeln können, sondern da muss halt irgendwie eine weitaus größere Veränderung, glaube ich, stattfinden. Und jetzt hätte doch mal eigentlich das Jahr gehabt, wo die Zeit dafür ist.
Also
hat man jetzt gerade für Zeit? Ich weiß nicht, ich glaube schon, oder?
Ich glaube, die denken gerade über ganz andere Sachen nach als über Nachhaltigkeit.
Ich glaube, wir kommen da jetzt nicht raus. Habt ihr einen Musikwunsch?
Ich wünsche mir von Mikroboy raus mit der schlechten Luft.
Das finde ich wünsche mir von James Blake Retrograde.
Und ich wünsche mir von Idols Danny Nicada.
Schön.
Schön.
Wir machen nochmal eine kleine Pause und hören uns noch einen schönen Song an.
Wie hast du denn diesen Song genannt? Jetzt ist die Möglichkeit, einfach spontan deinem Song einen Namen zu geben. Also.
Ich nenne das Stück Rain Part 2.
Alles klar.
So.
Willkommen bei einer Sendung Das Zelt ist eine Hure, Rain Part 2. Dani ist gut drauf, ja. Ich bin gut drauf und Piano Toni gibt eins zum Besten. Bis gleich.
Bis gleich, ciao.
Piano Toni. Wie komme ich auf den Titel?
Hallo.
Hallo.
Oh, das war wieder richtig, richtig schön.
War's auch. Ich bin auch ganz entspannt gerade.
Du bist auch ein bisschen gerührt, sehe ich gerade.
Das liegt an anderen Sachen.
Ihr seid immer noch bei Astra Colada. Wir haben am Start halt immer noch Antoine, der für euch gerade gespielt hat. Und
es weiß auch keiner, warum Hauke gerade so leise redet.
Vielleicht, weil die Musik so andächtig war.
Ja, das kann gerührt. Sein.
Auf jeden Fall. Ich wollte nicht gleich wieder so bäm, bäm, reinplatzen und saufen, Titten raus, das Zelt ist eine Hure.
Du bist aber nur eine 5 mit deinem Arsch.
Sowas eine was?
Eine was?
Eine 5 mit deinem Arsch. Schön, dass du hergekommen bist, Antoine.
Danke, ja.
Du hast Kulturwissenschaften studiert.
Mhm, ja.
Was war nochmal deine Masterarbeit?
Nee, Bachelor.
Was war deine Bachelorarbeit?
Ich habe mir angeguckt, wie Universitäten als Konzertlocation, weil wir immer mehr an Unis Konzerte haben, zum Beispiel in Lüneburg explizit haben wir das Zentralgebäude und wie sich sozusagen dieses Gebäude, wie stellen sich Konzerte dar? A, an Unis, B, was bringt das mit sich und solche Geschichten, also im Prinzip, Konzertlocation an Unis.
Okay, und was bringt das mit sich?
Naja, also es hängt rausgekommen ist, dass es tatsächlich immer eine Frage ist, welcher Künstler oder was für ein Projekt da ist oder was dort veranstaltet wird, weil ja manche Sachen gar nicht so offensichtlich sind. Also in diesem Falle ganz besonders ist ja, dass in Lüneburg, dass die Uni auf dem ehemaligen Kaserngelände ist. Ich glaube, Daniel, du warst ja auch schon mal da, ja. Ne? Du kennst das ja auch. Das genau. Sind ja die, es ist kein klassisches Unigelände, sondern das ist halt eine ehemalige Kaserne, von denen in den späten 40ern, glaube ich, oder 39 tatsächlich auch die Teile der 6. Armee nach Russland gezogen sind. Also es ist eine sehr negativ konnotierte Universität, also zumindest das Militär, was dort war. Und als damals die Uni am Campus am Rotenfeld, also etwas mehr in der Innenstadt Lüneburgs, sozusagen immer wuchs und wuchs, hat man eben dieses Gelände dort wieder reanimiert und natürlich ist es jetzt sehr freundlich, aber es weist nach wie vor sehr starke Symboliken von dieser Kaserne auf und mit all dem, was sozusagen wofür auch Militär steht. Also eine klare Nord-Süd-Ost-West-Achse. Dann sind die Hörsäle zwar in extra Gebäuden, aber alle Seminare finden tatsächlich in so kleinen, ja, da haben einfach, also Kasernen, einfach verschiedene Häuser. Wir haben, soweit ich weiß, 14 oder 16 verschiedene, nicht verschiedene, sehen alle gleich aus. Also eine Gleichmachung der Häuser, dann diese Achsen ganz zentral sind, dann diese Geschichte, die dort sozusagen auch eine Rolle spielt, dann die immer wieder dieselben Gebäude, das steht für eine sehr starke Symbolik auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist dieses Zentralgebäude, deswegen ist das auch so wichtig, weil wer das Gebäude hat, gerne mal googeln und angucken. Dieses Gebäude ist so besonders, weil es sozusagen, es bricht mit seinem gesamten Umfeld. Das ist das Besondere. Es hat zum Beispiel keine viereckigen Fenster, sondern es hat fünf, sechs, siebeneckige, also vieleckige Fenster. Es gibt kaum Geraden. Das ist gleichzeitig auch eine Kritik am Zentralgebäude, aber es hat kaum Geraden. Es ist von einem sehr besonderen Architekten, Daniel Liebeskind, gebaut, der so ein bisschen aus diesem Umfeld kommt, mit dem Gebäude in Bilbao, also was für so eine Art Kubismus, glaube ich, steht. Also sozusagen, wie soll ich sagen? Also im Prinzip ein Gebäude, was sehr futuristisch aussieht und was mit jeglichen Normen und damit auch Pragmatismen bricht. Und das ist eigentlich sehr besonders, erstmal grundsätzlich. Weil es sozusagen, und das ist eben dieses Symbolträchtige, dass man an, und warum dieses Gebäude dort von Liebeskind auch so wichtig ist, weil man sozusagen sich gegen die Vergangenheit ein Stück weit und gegen das vorherrschende Stigma stellt mit diesem Gebäude. Ne? Nämlich genau mit dieser Geschichte, das bricht. Mhm. Das Neue, was sozusagen, also jegliche Symbolik, eine Gradlinigkeit, ne? Ein Rechteck, damit wird gebrochen zum Beispiel. Einfach mal ganz. Dann natürlich auch eine Wahl der Materialien, eine Wahl der Farben und so weiter und so fort. Das ist die Grundlage dieser Arbeit oder dieser Geschichte Lüneburgs, Uni Lüneburgs oder Fana. Und nun gibt es eben dort einen Saal und dort möchte man oder veranstaltet man mittlerweile eben auch schon Konzerte. Und dann ist die Frage, wie eignet sich denn eigentlich so ein Ort für so Konzerte? Und was kann man da eigentlich machen, was vielleicht auch in diesem Umfeld Sinn macht, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen zu sortieren? Und dann ist diese Frage plötzlich doch ganz spannend. Ich sah erst deinen Blick und denkst du so, was sollen Konzerte an Unis? Genau, es geht eben nicht um Konzerte im Asta-Café, was auch total fein ist, was von den Studenten geführt wird, Studierenden, Entschuldigung. Und genau, es geht schon um einen möglichst wirtschaftlich geführten Konzertsaal, der bestimmte Ansprüche hat und eine Bestuhlung hat und so weiter und so fort, der in so einer, ich sag jetzt mal vorsichtig, aufgeladeneren Situation oder Umfeld eben steht. Und was kann man da machen und was macht da Sinn und wen kann man da auch spielen lassen und geht da überhaupt alles? Ne? So, und dann ist auch ganz entscheidend plötzlich die Auswahl der Künstler zum Beispiel.
Auswahl der Künstler, geht denn alles in Unis? Ich habe das Gefühl, eigentlich müssten doch viel mehr Konzerte stattfinden, gerade in Unis, wo auch wieder viele junge Leute abhängen.
Schau mal, und da jetzt sind wir, das ist total spannend, jetzt sind wir tatsächlich schon ein bisschen weiter drin. Ich habe das anhand des Beispiels vom Konzert von Max Mutzke gemacht und das wirft genau dieses Fragezeichen.
Max Mutzke ist?
Von Stefan Raab, der Typ, der das gewonnen hat.
Ah, okay.
Wie auch Heinzmann und wie Lena Meyer-Landrut.
Genau, dieses Umfeld. Und siehst du, und dieses Fragezeichen, was du im Gesicht hast, hatte ich nämlich ursprünglich dann auch oder kann man haben durchaus als Rezipient. Und dann ist die Frage, Moment mal, ist denn eigentlich die Zielgruppe von Max Mutzke, sind das Studierende zwischen 18 und 23 oder meinetwegen 18 und 25? Nein. Also plötzlich wird diese Funktion erweitert, nämlich versucht man mit einem Konzert von Max Mutzke plötzlich, und jetzt wird's interessant, nämlich eine andere Klientel anzusprechen, nämlich die normalen, Anführungsstrichen, Lüneburger, die nicht mehr dort studieren, die nämlich aufs Campusgelände zu locken und diese Uni wieder zu beleben oder diese Fläche. Ne? Und diese Auseinandersetzung zu schaffen und eben nicht nur Unigelände gleich Unigelände, sondern die Neudefinition oder zumindest Teilung von Flächen, indem man sagt, wir holen mit solchen Konzerten nicht nur, was kommt denn da so?
Was ihr gerade nicht seht, Daniel sitzt unter einer Nebelmaschine.
Oh mein Gott, ich dachte, ich habe...
Die Hebebühne brennt! Die Hebebühne brennt! Nee, nur...
Ihr beiden seid hier hart am Rauchen in einer Tour und auf einmal qualmt das hier so und ich mache mir natürlich Sorgen, wie ich hier in meinem inneren Monolog...
Oder auf einmal ist der Puls halt wieder ein bisschen höher, ne? Ja. Hui! Ja. Oh, da war es gerade ein bisschen zu trocken. Die Nebelmaschine sagt, die muss halt deine Erzählung ein bisschen auffüllen mit Leben.
Okay, also, ihr habt verstanden, was macht man mit so einem Konzert? Ja, man möchte verschiedene Flächen anders nutzen, Neugestaltung,
andere
und
Leute
Vermischung, so ist es, genau.
Und man möchte gerne einen Austausch haben
so
zwischen alten und jungen Leuten.
Ja. So ist es. Und nicht mehr diese Trennung, Unigelände und
nur Studierende.
Oder nur Studierende. Und genau, es geht immer um diesen Austausch, um die Kommunikation, das Vermischen, um die Nutzung von Räumen aus unterschiedlichen Blickwinkeln oder für unterschiedliche Dinge. Das ist also die gemeinschaftliche Nutzung von Raum.
Und mit 1-0 bestanden?
Natürlich.
Natürlich.
Jetzt, wo wir über den Austausch reden, kommen wir zu einer Frage. Zu einer Frage von
Fiete.
Der junge Fiete stellt immer sehr, sehr, sehr intelligente Fragen und du bekommst heute auch eine. Eine Frage, die Welt verändern könnte.
Fiete fragt.
Du Hauke, wann ist Corona vorbei?
Ich soll antworten.
Kindgerecht.
Ja, kindgerecht. Lieber Fiete, Corona ist wahrscheinlich nie vorbei. Es ist für uns im Alltäglichen dann vorbei, denke ich tatsächlich, wenn wir einen Impfstoff haben, weil wir dann sozusagen wieder etwas normaler im Alltag uns bewegen können und wieder an das Leben anknüpfen können, was wir vielleicht noch vor März hatten. Ob es jemals ganz vorbei sein wird, weiß ich nicht. Man sagt ja auch, dass das Virus auch sich nochmal weiterentwickeln kann. Mm. Aber ich glaube, ganz weg ist mal dahingestellt. Wichtig ist, dass wir den Impfstoff bekommen.
Damit Fiete geimpft werden kann. Und Fiete ist Mama und Papa.
Ich glaube, Fiete ist kein Impfgegner.
Nein, Fiete lässt sich impfen. Und seine Eltern auch. Die gehen aus Rantanplan-Konzert. Klar lassen sie sich impfen. Das sind doch keine Aluhut-Leute. Ne? Lieben Gruß an Fietes Eltern hier mal.
Also wir bedanken uns ganz herzlich, dass du die Zeit mit uns jetzt hier verbracht hast in unserem kleinen Kämmerchen.
Auf einem Sonntag.
Auf einem Sonntag. Daniel entschuldigt sich nochmal ganz herzlich dafür, dass er dich versetzt hat.
Daniel hat auch ein richtig schlechtes Gewissen.
Entschuldigung angenommen. Gehabt.
Ich war auch heute ein bisschen hart zu dir, habe ich erst gemerkt.
Ja, ich weiß.
Ich hab dich heute gar nicht...
Mit sowas kann ich überhaupt nicht umgehen. Das kann mein kleines Herz nicht ertragen.
Ich versuche beim nächsten Podcast wieder ganz, ganz lieb und ganz, ganz positiv mit dir umzugehen.
Das ist schön. Machen wir eigentlich unseren nächsten Podcast, machen wir das eigentlich im Schrödingers?
Das können wir machen.
Können wir eigentlich machen, ne? Können wir schön nach draußen gehen.
Irgendwie. Ja, die Konzerte starten. Könnte man wohl gemerkt auch noch erwähnen, dass du mit deiner Band nächsten Freitag im Schrödinger spielt. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, dann ist es Donnerstag. Das heißt, morgen spielt Fluppim zusammen mit
Trixi, 10.7. Schrödingers.
Das wird super. Es gibt auf jeden Fall bestimmt noch Tickets an der Abendkasse. Checkt einfach mal die Facebook-Veranstaltung und schaut mal, ob es noch Tickets gibt. Dann kommt rum. Das wird ein super runder Abend. Es gibt Barbecue und Getränke und geile Bands.
Ansonsten kann man deine EP auf Spotify hören von Lavale.
Ja.
Und 4 Songs?
3.
3 Songs. Und so sieht man sich dann wahrscheinlich auf dem Reeperbahn-Festival, ne?
Findet das statt dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe auch keine Ahnung, ob das Reeperbahn-Festival stattfindet.
Also, vielleicht wissen wir am 1.9. mehr. Also vielleicht dürfen wir am 1.9. die Clubs aufmachen. Wer weiß das schon?
Ich habe gehört.
Also ich weiß wohl nichts. Ich meine, es wäre ja verrückt, wenn wir am 1.9. die Clubs aufmachen könnten, damit das Reeperbahn-Festival stattfindet. Überleg dir das mal.
Ich glaube, Rock City wird da noch den einen oder anderen lustigen Post auf Facebook verbreiten.
Ey, Reeperbahn-Festival, wenn ihr uns zuhört, sag doch mal Bescheid, ob wir am 1.9. aufmachen dürfen. Mit einem vernünftigen Hygienekonzept.
Das könnten sie ja sozusagen teilen. Also uns eins geben, euch eins geben.
Ja.
Und dann können wir auf jeden Fall wieder die Clubs aufmachen.
Und dann machen wir mal wieder auf.
Ach, ist alles gar nicht so schlimm.
Nee, ist es nicht.
Corona gibt es nur einmal im Jahr.
Genau.
So. Danke, Toni.
Bitteschön, war schön bei euch.
Danke, Antoine. Danke, Hauke.
Macht's gut.
Tschüss, Daniel.
Habt einen schönen Sonntag. Ah nee, Donnerstag ist es dann, ne? Für uns, wir haben einen schönen Sonntag und ihr habt einen schönen Donnerstag.
Wir müssen das endlich hinbekommen, das Datum anzusagen. Ja. Also wir haben Sonntag aufgenommen, Donnerstag läuft der Kram, morgen ist das Fluppe-Konzert.
Genau.
Wir haben euch gern und sagen Tschüss.
Tschüss.
Hallo, liebe Astrakuladen. Es folgt eine Ansprache des zentralen antifaschistischen Alpaka-Ministeriums, besser bekannt als Alpakas gegen Nazis. Wir, die Antifa-Alpakas, verstehen uns als eine Untergruppe der faktisch nicht existenten Antifa. Somit verstehen wir uns auch als ein direktes Feindbild Trumps, was uns jeden Tag schon ein bisschen stolz macht. Fernab davon verstehen wir uns aber als pazifistisches, kleines Kollektiv, das ein entschlossenes Zeichen gegen Faschismus jeglicher Art setzen will. Wir wollen alle Menschen zum Aktivismus gegen rechts animieren, indem wir die Pforten des Antifaschismus durch einen Alpaka öffnen lassen. Und mal ehrlich, wer will nicht in einen Club, dessen Vorstand ein Alpaka ist? Und mit dieser Mission verkaufen wir allerlei Alpaka-Merch, dessen Einnahmen wir komplett an geniale Organisationen spenden, die sich tagtäglich im aktiven Kampf gegen die bösen Mächte der Welt einsetzen. Wo sich der Kreis zu Trump wieder schließt. Ansprache Ende.